Fußballspieler erzählen natürlich auch unglaubliche Rags-to-Riches-Geschichten, vom Tellerwischer zum Millionär.
Paris Saint-Germain ist nicht weniger als der Endgegner, wenn es um Vereinsmarken geht.
Krass ist es, wenn man sich vor Augen führt, dass die noch nie irgendeinen relevanten Titel gewonnen haben. In ihrer kompletten Vereinsgeschichte. Also woher kommt das, dass in ganz Deutschland Leute in diesen braunen Hoodies mit Totenköpfen herumrennen?
Was an diesem Satz interessant ist, ist, dass wir nicht über Fußball reden. Wir reden über Sport. Und wir reden von einer Marke, nicht von einer Mannschaft oder einem Verein.
Wenn du Teil einer Gruppe werden willst, solltest du bescheiden auftreten und erstmal fragen, was du für die Gruppe tun kannst, nicht was die Gruppe für dich tun kann. So ist das auch, wenn ein Unternehmen als Sponsor beispielsweise Teil der Fußballkultur werden möchte.
Herzlich willkommen bei Learnings, einem Podcast von Orange bei Handelsblatt mit Tobias Kargol und Philipp Bündel.
Herzlich willkommen bei Folge 35 von Learnings, eurem von Orange bei Handelsblatt präsentierten Lieblingskarriere-Podcast am Mittwochmorgen.
Da ist sie endlich, die lang ersehnte Folge über die Strahlkraft von Fußballvereinen. Ich finde es wirklich krass, dass wir uns so viel Zeit genommen haben, um auf dieses Thema zu kommen. Ich glaube, wir haben die schon fast in der ersten Folge Learnings angekündigt vor einem halben Jahr. Aber bevor es losgeht, schickt uns Nachrichten. Auf Instagram kann man das tun an Learnings. Wir möchten gerne auf eure Sprachnachrichten eingehen am Ende der Folgen und hätten da gerne eine spannende These oder auch eine Frage von euch. Abgesehen davon noch eine ganz, ganz wichtige Sache. Bedanken würde ich mich auch noch gerne. Spotify hat ja gerade diese Jahresrückblicke rausgehauen und uns allen geschickt, was wir so gehört haben über das Jahr. Viele, viele, viele Leute von euch haben uns Screenshots geschickt, weil sie darauf hingewiesen wurden, wie viel sie Learnings gehört haben. Das hat uns auf jeden Fall extrem gefreut. Und auch nochmal an der Stelle ein kleiner Gruß an die anderen Handelsblatt-Podcasts. Da kann man auch mal reinhören. Handelsblatt Today, Handelsblatt Morning Briefing, Disrupt, Wirtschaft einfach erklärt oder auch Global Chances mit Sigmar Gabriel. Alles hört sich mal auszuchecken und auch wir freuen uns weiterhin über Bewertung und Abos. Aber nach diesem Werbeblock würde ich sagen, lass uns mal ganz dringend zum Fußball kommen.
Genau, und vielleicht ein Disclaimer an der Stelle. This is not your usual Fußballverein-Podcast. Nicht, dass jetzt die ganzen Fußball-Nicht-Interessierten abschalten. Wir haben nicht vor, euch zu langweilen und ich glaube, ganz viel guten Content dabei. Ich hatte das Thema sehr lange auf der Liste, wollte es aber nicht aufnehmen, solange der erste FC Köln sieglos war. 18 Spieltage hat es gedauert und dann zack, ein 2:1 gegen Borussia Dortmund. Und plötzlich war ich hochmotiviert, mich diesem Thema zu widmen. Doch
herzlichen
fangen wir
Glückwunsch.
Vorne an. Doch fangen wir vorne an. Als Fußballverein hat man es ja nicht leicht, ne? Fans wollen möglichst viel Tradition, Mitarbeiter wollen möglichst viel Identifikation, Sponsoren wollen möglichst viel Reichweite und Return on Invest, Aktionäre und Investoren wollen möglichst viel Rendite und Spieler wollen möglichst viel Geld und natürlich auch optimale Voraussetzungen. Kein einfaches Spannungsfeld und dann zu allem Überfluss gibt es noch die Vereinsmarke und die möchte weiterentwickelt werden, denn es gibt seit Jahren eine zunehmende Verschmelzung von Sport, Popkultur und Lifestyle. Und meine These ist, nur wer diese Transformation mitgeht und für sich nutzt, kann in Zukunft eine relevante Vereinsmarke sein. Mein geschätzter Kollege und ehemaliger ADC-Präsident Heinrich Paravicini sagte mit Blick auf die deutschen Fußballvereine, gerade die Clubs verkennen dabei die Chance der Sportmarketingbranche und schöpfen ihr Markenpotenzial nicht mal ansatzweise aus. Ihr Hauptproblem, sie setzen sich nicht damit auseinander, wie Marken heute in der modernen Mediengesellschaft funktionieren. Das würde ich unterschreiben und habe nachher auch massig Beispiele dabei, inwiefern das zutrifft. Zwei internationale Vereine haben das aus meiner Sicht super gemacht, nämlich Paris Saint-Germain und Juventus Turin. Beide vor 10 Jahren maximal unsexy und heute die leuchtenden Vorbilder. Wen hast du dabei?
Ich kann es mir natürlich nicht nehmen lassen, über den glorreichen BVB unter Jürgen Klopp, Michael Zorc und Aki Watzke zu sprechen. Ich glaube, dass ich da deiner Folge über Jürgen Klopp, die übrigens ein absoluter Hörtipp ist, auch nochmal von mir gesagt als BVB-Fan, dass ich die noch sinnvoll ergänzen kann und da noch ganz, ganz viel beitragen kann. Weil ich die ganze Zeit irgendwo auch im Stadion erlebt habe, zumindest als Zuschauer, und behaupte, dass man daraus sehr, sehr viel lernen kann, auch wenn man fußballtechnisch mit mir nicht übereinstimmen mag oder sich auch überhaupt gar nicht für Fußball interessiert. Denn wir sind ja hier kein Sportpodcast. Zweitens habe ich den FC St. Pauli mitgebracht, mit dem mich überhaupt gar nichts verbindet, der uns über Marketing und Unternehmenskultur aber meiner Meinung nach sehr, sehr viel beibringen kann. Und ich glaube auch schon, ich hatte schon das Gefühl jetzt bei deinem Intro, das wird eine spannende Folge heute, denn ein Stück weit könnte man meinen, dass wir in verschiedene Richtungen denken dabei. Vielleicht guckst du auch progressiv in die Zukunft und ich traditionsbewusst in die Vergangenheit. Und trotzdem glaube ich, dass wir am Ende feststellen werden, dass man beides super gut verbinden kann. Vielleicht lösen wir jetzt den gordischen Knoten des Fußballs. des modernen Fußballs.
Mit Sicherheit. Wir beide. Hier und jetzt heute bei Learnings.
Yes. Okay, let's go. Also, ich würde sehr gerne mit einem kleinen Exkurs zum Thema Fußball loslegen und dann direkt nach Dortmund rüberschalten, wenn ich darf. Erlaubst du mir das?
Unbedingt.
Also erstmal mein Danke, meine These, ja? Warum ist Fußball eigentlich so beliebt? Also zum einen ist Fußball spannend, habe ich mal so überlegt, ne? Ein Tor kann entscheiden, es gewinnt nicht immer das bessere Team. Fußball ist manchmal auch sehr, sehr unfair, aber das macht es ja auch so spannend. Tore fallen manchmal aus dem Nichts. Die andere Seite der Medaille ist, dass Fußball aber auch oft so aussehen kann wie in dieser Simpsons-Folge. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, ob du den kennst, Philipp, die Folge.
Nein.
Alle begeistert am Anfang, dann wird der Ball hin und her geschoben, alle sind gelangweilt, dann fangen sie an, sich gegenseitig zu hauen. Grandios, müsst ihr mal googeln. Fasst Fußball auch gut zusammen. Ist leider auch manchmal was dran. Und man muss ja noch was dazu sagen, Meisterschaften und große Titel, wie zum Beispiel Champions League gewinnen, sind durch die Machtverhältnisse ja oft doch schon relativ klar. Man weiß nicht genau, wer vorher gewinnt, aber es ist auch nicht wirklich so, als käme jeder in Frage, der am Anfang so antritt. Deshalb ist meine These Nummer eins für heute, Fußball ist nicht so groß, weil die Sportart so viel schöner anzusehen ist als Tennis, Basketball oder Handball. Das Alleinstellungsmerkmal ist die Fankultur. Ich glaube, ohne den Faktor Fankultur könnte Fußball zum Beispiel mit Basketball nicht mal mithalten und schon gar nicht mit TV-Serien oder Videospielen, die ja auch alle um unsere Aufmerksamkeit konkurrieren. Fußballspieler und Funktionäre verdienen nur deshalb so viel, weil die Fankultur, die unbezahlte Menschen auf den Tribünen erschaffen, den Sport zu etwas Besonderem macht, meiner Meinung nach. Sogar zu einem Eckpfeiler der Gesellschaft. Fußball hat ja schon eine krasse Bedeutung in Deutschland und auch in vielen anderen Ländern. Die meisten Vereine in Deutschland sind ja auch natürlich gewachsen. Das sind dann Vereine, die gegründet wurden von fußballbegeisterten Menschen, wie zum Beispiel denen, die sich 1909 in einer Dortmunder Nordstadtkneipe trafen, um ihren Verein nach einer Biermarke Borussia zu nennen. Das ist ja schon mal ein großer Unterschied zu zum Beispiel dem US-Sportsystem, wo die Liga ein Unternehmen ist, das dann Lizenzen an andere Unternehmen verteilt und wo dann in der Folge Vereine auch mal von Brooklyn nach LA wechseln können. Ja, in Deutschland repräsentieren die Fußballvereine Regionen und das ist erstmal ihr Markenkern, wenn wir uns dem Ganzen mal aus Marketing-Sicht nähern. Dortmund repräsentiert also zum Beispiel Ruhrgebietsmentalität, ist geprägt von Arbeit in Kohle und Stahl. Das war mal die Realität in der Region, ist heute Tradition und begründet dann die Mentalität der Region und damit auch irgendwo das Image des BVB. Harte Arbeit, Ehrlichkeit, Herzlichkeit, Direktheit, tiefe Verbundenheit, Zusammenhalt. Ich glaube, ähnlich könnte man das über deinen FC erklären, über den Hamburger Sportverein, den VfB Stuttgart und all die anderen großen Vereine, die es in Deutschland gibt. Heimat ist, denke ich, oft ein sehr wichtiger Faktor für Leute, die sich zu einem Verein bekennen. Als ich aus dem Ruhrgebiet weggezogen bin damals, dramatische Geschichte, ich bin Grenze 2,5 Meter umgezogen ins Rheinland nach Düsseldorf, da waren Heimspiele in Dortmund für mich so eine Verpflichtung wie zum Gottesdienst zu gehen, ja, mit Anfang 20. Meine These Nummer zwei ist, dass der professionelle Fußball aber oft nicht erkennt, dass er mehr als Entertainment ist. Und das ist ein Punkt, der vielleicht ein bisschen dem entgegengeht, was du gerade als Zitat mitgebracht hattest. Ja, Spieler denken oft, es ginge darum, wie toll sie spielen. Funktionäre denken, sie kreieren ein reines Unterhaltungsprodukt. Die Verbände sind korrupt. Da liegt, denke ich, oft der Hase im Pfeffer. Und auch das System Fußball ist ja an vielen Stellen einfach nicht wirklich gut. Irgendwie ist Fußball ja auch ein Managerspiel neben dem Spiel auf dem Rasen. Ja, wie auf dem Computer. Wenn du da gut spielst, kriegst du mehr Geld, kannst du dir bessere Spieler kaufen. Das hat aber zwei Mängel, dieses Managerspiel. Zum einen können sich manche einen uneinholbaren Vorsprung erspielen, nachdem man das Spiel eigentlich beenden könnte. Wie zum Beispiel Bayern München in Deutschland. Zum anderen kommen manche Leute dazu, die einen Cheat für dieses Computerspiel haben. Ja, neuerdings können Vereine auch Oligarchen, Scheichs oder Unternehmen gehören, die Vereine aus Prestige oder als Werbemaßnahme betreiben. Und das führt dieses Managerspiel ein bisschen ad absurdum. Wenn irgendjemand immer mehr Chips aus der Tasche ziehen kann, dann hast du auch irgendwann keine Lust mehr, mit ihm zu spielen. So viel jetzt also zu meinem persönlichen Hintergrund und meinen Thesen dazu. Ich interessiere mich also für Unternehmertum und Marketing. Schlussendlich ja irgendwo auch beruflich. Das ist das, was ich mache. Ich arbeite in dem Bereich. Beim Fußball bewundere ich aber oft die Ultras mehr als die Spieler auf dem Platz. Also ich behaupte, dass es Vereinen manchmal aber gelingt, diesen Widerspruch zwischen Tradition und Kommerz aufzulösen und dass sie gerade dadurch legendär werden. Und ich behaupte, dass man gerade daraus auch sehr viel lernen kann, wenn man auf das Thema Fußball guckt. Können wir uns darauf einigen?
Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, du bist echt so ein Fußballromantiker.
Voll.
Und ich habe gerade ganz viele Dinge gehört, denen ich komplett widersprechen wollen würde. also auch, dass Fußball nur so populär ist wegen den Fans, halte ich für absoluten Quatsch. Aber mach doch erstmal deinen ersten Blog und dann diskutieren wir darüber.
Okay, gut, gut. Dann kommt jetzt hier erstmal mein Plädoyer für die Tradition und dann können wir gleich dein Plädoyer für die Moderne hören.
Unbedingt.
Okay, wir bräuchten eigentlich noch so ein Voting-Tool am Ende. Ich würde dann gerne, aber ich bin eigentlich der Meinung, wir einigen uns am Ende. Also warten wir mal ab, ob es da ein Voting geben muss. Also, ich fange an mit Borussia Dortmund. Sei mir gegönnt, hoffentlich. Ich bin BVB-Fan seit der Kindheit. Ich bin in Kamen aufgewachsen. Das liegt direkt neben Dortmund. Für mich war das, BVB-Fan zu sein als Kind, eine Selbstverständlichkeit irgendwo. Ich hatte immer das Gefühl, in der Region ist man halt entweder gar nicht Fußball interessiert oder man ist halt eben Dortmund-Fan. Ein paar Jahre später habe ich gemerkt, da gibt's auch noch andere Vereine, aber das war mir damals noch fremd. Ich habe dann halt mein Leben lang am Frühstückstisch Artikel über den BVB gelesen, alle Spiele im Free-TV geguckt, die es so gab, war als Jugendlicher ab und an mal im Stadion und natürlich immer in der Stadt, wenn es mal was zu feiern gab. Das ist ja zum Glück auch ab und zu vorgekommen. Und seit der Saison 2007, 2008. Seitdem gehe ich regelmäßig ins Westfalenstadion. Trainer war damals Thomas Doll und ein Jahr später folgte dann ein gewisser Jürgen Klopp. An dem waren auch die Bayern und der HSV interessiert, habe ich jetzt nochmal nachgelesen. Bayern hat sich stattdessen für Klinsmann entschieden. Dem HSV sollen angeblich die Löcher in den Jeans, der Drei-Tage-Bart und das Rauchen nicht gefallen haben bei Jürgen Klopp. Klopp war bekannt zu der Zeit einmal als erfolgreicher Trainer aus Mainz und zweitens auch als ZDF-Kommentator von den BMs 06 und 08 und er galt gemeinhin als fachlich stark und auch als mitreißender Typ. Das hat auch Hoffnung gemacht, auch in Dortmund. Am ersten Trainingstag waren wohl 9000 Fans im Stadion, da war ich nun nicht, aber so ähnlich erinnere ich mich auch an diese Zeit. Klopps Philosophie, über die du ja auch schon viel gesprochen hast in deiner Folge, hat er auch direkt mal mitgebracht den Spielern und sie als Manifest unter dem Titel Das Versprechen auf dem Trainingsgelände aufgehängt. Da stand dann drauf, bedingungsloser Einsatz, leidenschaftliche Besessenheit, Zielstrebigkeit unabhängig vom Spielverlauf, jeden zu unterstützen, sich helfen zu lassen, jeder stellt seine Qualität zu 100% in den Dienst der Mannschaft und jeder übernimmt Verantwortung. Das ist, denke ich, schon mal was, was man theoretisch auch in das ein oder andere Büro hängen kann. Könnte. Ich wollte jetzt vor allem mal gucken, was im ersten Jahr getan wurde. Ich will jetzt gar nicht die ganze Geschichte von den Meisterschaften erzählen oder dem Pokalsieg, sondern einfach nur, was ganz am Anfang gemacht wurde und wo Dortmund damals stand. Von den Stammspielern der letzten deutschen Meisterschaft waren zu der Zeit, als Klopp ankam, nur noch Kehl und Dede dabei. Sebastian Kehl war vorher 2 Jahre verletzt gewesen, der war fast schon Neuzugang und Watzke hatte sich überlegt, um ihn herum eine neue Mannschaft aufbauen zu wollen. Alte Spieler wie Wörns oder auch Kovac hörten auf zu der Zeit oder wurden eher irrelevant. Mladen Petric, der Stürmer, ging zum HSV, weil er da mehr Geld verdienen konnte. Und damals begann dann das, was der Spiegel mal die Dortmunder Art der Wertschöpfung taufte. Ja, mit Petric haben sie Gewinn gemacht, haben sie mehr für gekriegt, als sie vorher bezahlt hatten. Dafür haben sie wiederum Mohamed Zidane bekommen, den sie für weniger Geld gekauft haben, als der HSV ursprünglich mal für ihn bezahlt hatte. Das ist schon mal der erste Erfolgsfaktor, an den man sich ja auch noch erinnern kann, wenn man Fußball verfolgt aus diesen Jahren. Der BVB hatte und hat ja zum Glück bis heute ein sehr gutes Scouting. Da geht es also darum, gute, talentierte Spieler früh zu erkennen und vielleicht das noch ein bisschen besser hinzukriegen als die Konkurrenz. Dann kam der ausgeliehene Nuri Sahin zurück. Der war ja mal jüngster Debütant gewesen, zuletzt abgelöst von Moukoko in Dortmund. Sahin aus dem benachbarten Lüdenscheid und aus der eigenen Jugend von Dortmund. Und an Sahin sah man dann auch was, das man beim BVB unter Klopp oft gesehen hat. Viele sind scheinbar nur in Dortmund so gut gewesen. Falls du dich daran auch noch so erinnerst, Sahin ist ja ein paar Jahre später dann zum besten Spieler der Liga gewählt worden nach der ersten Meisterschaft, ging dann zu Real Madrid und konnte sich da nie durchsetzen, kam am Ende zurück nach Dortmund. Ähnlich ging es ein bisschen ähnlich mit Kagawa in England oder mit Götze bei Bayern. Bei allen hatte ich das Gefühl, die waren woanders nicht so stark, wie sie in Dortmund waren. Das hat mich an unsere Folge über die Werbewelt erinnert, wo es auch mal darum ging, dass in der einen Agentur der Chef so stark war, dass die Kreativen da immer ein bisschen besser performt haben als überall sonst. Und das, denke ich, ist schon mal ein krasser Qualitätsausweis, den wir gleich nochmal etwas nachgehen können, wie man dazu wohl kam, was da in der, nennen wir es mal, Unternehmenskultur wohl richtig gelaufen ist. Also, zweiter Erfolgsfaktor, ein System, das 120% aus den Menschen herausholt. Dritter Erfolgsfaktor war auf die Jugend zu setzen. Klopp war für die BVB-Akademie, um an Spanien und England heranzukommen, was Jugendarbeit angeht. Die wurde dann auch geschaffen. Präsident Raubal hat gesagt, ja, die Meisterschaften in den 90ern wären ohne die eigene Jugend ja auch nicht möglich gewesen. Und ohne den jungen Lars Ricken hätte ja auch niemand die Champions League gewonnen. Der Geschäftsführer Watzke hat noch dazu gesagt, nie wieder werden wir versuchen, mit aller Gewalt einen Star nach dem nächsten zu verpflichten. Dadurch ist man ja mal fast pleite gegangen. Wir erinnern uns, nach zwei Meisterschaften und dem Champions-League-Titel in den 90ern war der BVB fast bankrott, weil man irgendwann versuchte, sich mit Geld an der Spitze festzuhalten und das nicht geklappt hat. Wenn man jetzt also wieder was erreichen wollte, konnte das nicht der Weg sein. Geld war nicht da und auf Pump zu arbeiten war keine Option. Da war mein eingebranntes Kind. Die teuerste Neuverpflichtung war dementsprechend in diesem Jahr ein gewisser Neven Subotic aus Mainz für 4 Millionen Euro. 19 Jahre alt und zusammen mit einem gewissen Mats Hummels und dem Herrn Santana bildete er den sogenannten Kinderriegel. Ja, die waren dann so 19 bis 22 Jahre alt zusammen. Dede bekam dann noch einen Kreuzbandriss, dann spielte auf links Marcel Schmelzer, der war auch erst 20, also alle ganz schön jung. Vierter Erfolgsfaktor, die berühmte Mentalität. Leidenschaft, Begeisterung, voller Einsatz. Das ist erklärt, denke ich, zu einem großen Punkt die Überperformance und ist ja bereits in Klopps Manifest angelegt. Klopp hat vor seinem ersten Pflichtspiel gegen die Bayern zum Beispiel gesagt, in diesem Spiel wird es nicht um Qualität gehen, sondern um Mentalität. Da kann man immer besser sein als der Gegner. Das wurde dann ein Unentschieden nach Führung durch Błażikowski, immerhin, und es wurde insgesamt der beste Saisonstart seit 5 Jahren, immerhin. Die FAZ hat dann auch nach dem ersten Derby gegen Schalke, wo man einen 0-3 Rückstand noch ausgeglichen hat, geschrieben, Klopp hätte mit seiner Begeisterungsfähigkeit beim BVB in wenigen Wochen eine ganze Menge erreicht. Und da wusste man ja noch gar nicht, wie diese Kurve sich weiterentwickeln würde. Ich würde an der Stelle schon mal ein erstes Learning mitnehmen. Manchmal geht es nicht darum, wer stärker ist, sondern darum, wer es stärker will. Was Mentalität angeht, kann man immer besser sein als die Konkurrenz. Oder nochmal anders formuliert, du kannst ruhig weniger Geld haben als andere, Leidenschaft und Mentalität gibt's kostenlos. Da will ich aber nicht stehen bleiben, denn das konnten wir in etwas anderer Form ja auch schon von dir über Jürgen Klopp lernen. Fünfter Erfolgsfaktor war, denke ich, das solide Wirtschaften. Im November 2008 vermeldete Watzke, dass der BVB in 2 Jahren 122 Millionen Euro Schulden abgebaut hatte. Und der sechste Erfolgsfaktor ist der, der mir am wichtigsten ist. Man schien damals in Dortmund erkannt zu haben, worauf es meiner Meinung nach als Fußballtraditionalist im Fußball ankommt. Ja, der ganze Neustart kam auf der Tribüne gut an, da stand ich ja nur auch rum. Es wurde halt nicht viel Geld für alte Stars oder irgendwelche Diven ausgegeben, was Fans oft nicht mögen, die bei minus 10 Grad auf der Tribüne stehen, sondern es wurde auf Leute aus der eigenen Jugend gesetzt, wie Sahin, Götze oder Großkreuz. Auch polnische Spieler wie Błażikowski, Lewandowski und Piszczek passten sehr gut in die Region und auch wie sich die Verantwortlichen im Verein geäußert haben, hat einem gefallen. Ich lese hier mal kurz einen Watzke vor. Die Wettbewerbsbedingungen für Dortmund haben sich radikal verschlechtert, weil in der Bundesliga mittlerweile 3 Clubs spielen, die keine Tradition, dafür aber sehr viel Geld haben. Ich sehe das nicht nur aus der Perspektive der Clubs, sondern auch aus der einer boomenden Bundesliga, die den Leuten viel Freude bereitet. Wer sorgt für diese herrliche Atmosphäre? Sind das Clubs in Wolfsburg, Leverkusen oder Hoffenheim oder doch in erster Linie Bayern, Schalke, Dortmund, Hamburg, Bremen, Köln oder Stuttgart? In der Hinrunde waren 660.000 Zuschauer im Signal Iduna Park, in Wolfsburg waren es 206.000, in Leverkusen 178.000. Ich will diese Vereine nicht abwerten, im Gegenteil, da wird klasse Arbeit geleistet, aber wir verwenden die Hälfte unserer Arbeitszeit darauf, Sponsorengelder zu generieren. Bei den genannten Clubs ist das Geld in höherem Maße da und darin sehe ich einen Wettbewerbsnachteil. Wir müssen festhalten, dass der Boom der Bundesliga auf die Traditionsclubs mit ihren Fans zurückzuführen ist. Das ist ja nur was, was in eine ähnliche Richtung geht, als das, was ich in meinem Intro gesagt habe, und deshalb bin ich auch der Meinung, das hatte man das Gefühl damals, dass der Verein erkannte, dass Fankultur ein Asset für ihn ist, auch wirtschaftlich betrachtet ein Asset ist, nicht nur aus romantischen Gründen. Und das wurde beantwortet mit dem Slogan echte Liebe im Marketing, was dann gepasst hat. In dem Slogan ist für mich der regionale Wert der Authentizität ebenso drin, wie die Leidenschaft, die Jürgen Klopp dann in den Verein brachte und die ja auch auf der Tribüne herrscht. Ja, neben den Werten der Region verkörperte der BVB meiner Meinung nach in dieser Zeit von Watzke, Raubal, Zorc, Klopp oder auch dem Chefscout, darf man nicht vergessen, Sven Mislintat, verkörperte der BVB eben auch Leidenschaft, Jugend und Ambition. Das kam dann neu dazu. Die erste Meisterschaft war da trotzdem noch sehr, sehr, sehr weit weg. Auch so erinnere ich mich daran. Auch wenn ja 2002 irgendwie noch gar nicht so super lange her war, kam es mir völlig unmöglich vor, in absehbarer Zeit irgendwann mal Meister werden zu können. Und entsprechend fühlte es sich dann später auch wie ein Wunder an, als es tatsächlich klappte. Das war ein bisschen wie so eine erfolgreiche Revolution oder zumindest wie ein temporärer Sieg von Gut gegen Böse. Das ist natürlich eine sehr romantisierte und parteiische Sicht, aber das ist ja auch das Coole am Fußball, wenn man sich einmal leidenschaftlich darauf einlässt. Der Fußball zeigt einem dann manchmal, dass Unmögliches doch möglich werden kann. Und das macht, denke ich, die Begeisterung für Sport generell aus. Und die Klopp-Jahre in Dortmund erzählen dann einfach so die Geschichte eines Außenseiters, der die Großen herausfordert. So ein bisschen Phönix aus der Asche, der Verein aus der Stadt, die unter dem Ende des Industriezeitalters gelitten hat. Und plötzlich kam die unterdrückte Ambition doch wieder hoch. Man hatte wieder den Glauben, alles schaffen zu können und auf der richtigen Seite zu stehen. So eine klassische David-gegen-Goliath-Geschichte. Was man daraus lernen kann, meiner Meinung nach, wie damals gehandelt wurde von den Verantwortlichen, ist, mach dir deine Stärken klar und bau auf ihnen deine Strategie auf. In dem Fall hieß das, mit Talent, Leidenschaft und gutem Wirtschaften konnte der BVB sogar den übermächtigen FC Bayern schlagen. Soweit Widersprüche oder macht das für dich Sinn?
Nein, das macht ganz viel Sinn, aber ich möchte mich erstmal entschuldigen bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern dafür, dass ich eben gesagt habe, this is not your usual Fußball-Podcast, denn da wusste ich noch nicht, dass du jeden einzelnen Spieler aus dem Kader 2008 hier erwähnen wirst, zusammen mit den Zuschauerzahlen aus Leverkusen, Wolfsburg und Dortmund.
Okay, aber es okay, macht natürlich bei Sinn. Pauli reiß ich mich zusammen.
Dir geht's hier um Tradition,
ja.
Dir geht's um Romantik und dir geht's vor allem darum, deinen BVB hier nochmal in einem guten Licht darzustellen. Finde ich völlig zu Recht. Ich finde auch, dass der BVB in den letzten Jahren überragend gearbeitet hat, gerade aus sportlicher Sicht immer wieder tolle Transfers getätigt, steht wirklich für jungen, ambitionierten Fußball und hat deswegen, glaube ich, auch die Chance, seine Marke international voranzutreiben und noch weiter zu schärfen, was aus meiner Sicht im Moment so das Einzige ist, was dem BVB fehlt, um wirklich zu den Top 5, Top 10 Clubs international zu zählen. Wie das funktioniert, macht Juventus Turin vor. Deswegen meine Frage in deine Richtung, ob ich direkt mit Juve weitermachen soll oder du noch Ergänzungen hast.
Nee, sehr gerne. Schieß los.
Ja, haben wir das BVB-Repertoire komplett erschöpft?
Ich komme bestimmt noch dreimal darauf zurück, aber ich möchte erstmal deine Gegenbeispiele auch nochmal hören. Und Juve ist dann natürlich die alte Dame, die sich dann gefaceliftet hat, klingt sehr, sehr, sehr vielversprechend, um auch nochmal eine andere Art von Erfolgsgeschichte zu hören und dann mal zu challengen, wie viel echte Liebe da drin steckte.
Okay, ich verspreche auch, ich bleibe unter drei Spielernamen in diesem Blog und versuche auch Zahlen weitgehend zu vermeiden. Es geht um die alte Dame Juventus aus Turin. Und diese alte Dame hat, wie du gerade richtigerweise gesagt hast, eine sehr bewegte Geschichte. Diese Geschichte ist stark von den Besitzern geprägt, denn Juventus Turin ist seit 95 Jahren, ja, unter der Regentschaft der Familie Agnelli gewachsen. Ich weiß nicht, ob du zuvor schon mal von der Familie Agnelli gehört hast. Das ist nämlich nicht irgendeine Familie, sondern die Familie, die unter anderem die Mehrheit am Fiat Chrysler Konzern hält. Also nicht irgendeine Familie in Italien, sondern The Familia. Und der Ursprung der Beteiligung an Juve war im Jahr 1923, als der älteste Sohn vom Fiat Gründer Don Giovanni seinen Lieblingsclub vor dem Untergang retten wollte. Tatsächlich war der Vereinsbesitz lange Nebenbeschäftigung und eher ein Statussymbol und lange nicht auf Rendite ausgelegt. So erzählt man, dass der 2003 verstorbene Agnelli pflegte, mit dem Helikopter beim Training vorbeizuschauen, dem einen oder anderen Spieler mal auf die Schulter zu klopfen und sich dann wieder den ernsten Dingen des Lebens zu widmen. Die Arbeit am Verein überließ er den anderen. Seit 2010 ist es völlig anders, da hat nämlich der Neffe übernommen, der Andrea Agnelli, und der geht das ganze Thema ein bisschen anders an. Denn Juventus Turin musste sich aus einer seiner größten Krisen überhaupt im Jahr 2006 wieder hervorarbeiten oder hocharbeiten, besser formuliert. Was war passiert? Naja, im Frühjahr 2006 wurden Abhörprotokolle bekannt, du erinnerst dich sicherlich, und nach diesen Abhörprotokollen war relativ klar, dass der damalige Manager des Vereins mit verschiedenen Funktionären des italienischen Fußballverbandes gesprochen hat und ja, die Saison 2004, 2005 manipuliert wurde. Das heißt, Juve hat sich auf gut Deutsch die Meisterschaft erkauft. Das konnte man so natürlich nicht durchgehen lassen. Und nachdem die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen aufgenommen hatte, trat dann auch im Mai 2006 der gesamte Vorstand des Vereins sowie der Präsident des italienischen Fußballverbandes zurück. Man kann sich die Stärke dieses Erdbebens ungefähr ausmalen. Das Ende vom Lied: Juve wurden die Meistertitel 04/05 und 05/06 aberkannt. Es folgte der Zwangsabstieg in Serie B und 9 Minuspunkte zum Start der Saison. Man könnte sagen, Juventus Turin war vor mittlerweile 15 Jahren am Boden angekommen. Viel schlimmer ging es nicht. Viele Stars verließen den Verein, einige wenige Legenden wie Buffon, Del Piero und Camoranesi blieben und gewannen die Zweitligameisterschaft. Der Neustart war geglückt. Doch zurück zu Agnelli, denn seitdem er das Ruder übernahm, holte Juve 9 Meistertitel in Folge, unfassbar, und der Umsatz wuchs von 170 Millionen auf weit über eine halbe Milliarde Euro. Juve ist zurück in der europäischen Elite, doch wie hat er das geschafft? Naja, indem der 45-Jährige, der in Oxford und Mailand studiert hat, gerechnet, verglich, bilanziert und Prognosen aufgestellt hat. Dabei stellte er fest, Juventus generiere 80% seiner Einnahmen in Italien, obwohl die Mehrheit der rund 200 Millionen Fans außerhalb von Italien zu finden sind. Einfache Rechnung, mehr Fans außerhalb von Italien bedeutet, wir müssen mehr Lärm außerhalb von Italien machen. Und seine Feststellung in diesem Kontext: heute dreht sich alles darum, die Marke, also in dem Fall die Vereinsmarke, in einem guten Licht zu zeigen. Eines seiner größten und ersten Projekte war dann im Jahr 2017 der Markenrelaunch. Und im Zentrum dieses Markenrelaunches stand das neue Logo. Vorher ein Stier und die schwarz-weißen legendären Streifen. Jetzt blieben davon noch ein simples J übrig. Die mehr als 100 Jahre alte Tradition im Logo- und Markenauftritt wurde eben zugunsten der Zukunft des Clubs, auf die kommen wir gleich zu sprechen, als weltweite Sport- und Lifestyle-Marke neu interpretiert. Der Aufschrei war natürlich riesig, Fans waren fassungslos, wahrscheinlich wärst du auch einer dieser Fans gewesen, die fassungslos gewesen wären. Designblocks zerrissen das Design. Die Süddeutsche Zeitung titulierte damals sogar: ein Logo wie eine Marco Reus-Frisur, also da vielleicht auch noch ein Verweis auf deinen Verein. Niemand konnte das so richtig verstehen, denn wir beide wissen, und du bist einer davon, im Fußball wimmelt es nur so vor Traditionalisten. Doch Juve verfolgte einen klaren Plan. Dazu der Head of Brand: bei unserer Botschaft geht es nicht wirklich um Veränderung, sondern vielmehr um das Verständnis der Welt um uns herum. Mit der daraus folgenden Notwendigkeit, die Marke in verschiedenen Märkten und Regionen weiterzuentwickeln und zu erweitern. Da sind wir wieder beim Thema 80% des Umsatzes in Italien, obwohl ein Großteil unserer Fans eben nicht in Italien sind. Dazu der Präsident: um zu wachsen, müssen wir natürlich weiter gewinnen, aber gleichzeitig auch unsere Sprache weiterentwickeln. Nur so können wir neue Ziele erreichen. Juve hat also verstanden, dass die Welt sich weiterentwickelt hat. Und eine Vereinsmarke muss heute ganz andere Ansprüche erfüllen als noch vor 30, 40 oder gar 100 Jahren. Und eine Vereinsmarke braucht einen starken Botschafter. Deswegen, klar, hat man Cristiano Ronaldo verpflichtet. Und dazu sagt Juve: zum ersten Mal in der Geschichte unseres Vereins wurde bei einer Verpflichtung die kommerzielle und die sportliche Seite gewichtet. Ronaldo kostete Juventus inklusive Transfersumme und Lohn rund 350 Millionen Euro, die sich aber, wie wir beide heute wissen, bis auf den letzten Euro rentiert haben. Denn das übergeordnete Ziel ist klar: Millennials und alle kommenden Generationen sollen in ihrer Fantasie gefangen werden. Dazu der Präsident: wovon träumt ein japanisches Kind und ein Millennial aus Mexico City? Auf sie müssen wir auf einfachem, aber eindringlichem Weg eingehen. Also, Blick nach vorne statt zurück, Blick auf neue Potenziale statt auf Tradition. Was ist morgen wichtig und wie können wir als Verein weiter wachsen? Im Sport zählt nur der Erfolg, und Erfolg bedingt, wenn man nicht gerade Borussia Dortmund ist, nun mal das Kapital. Meiner Meinung nach genau das richtige Mindset. Wer internationale Ambitionen hat, muss wie eine internationale Marke auftreten. Wer junge Menschen begeistern möchte, muss wie eine junge Marke auftreten. Überall sind Kausalitäten und nur wer das verinnerlicht, hat eine Chance. An der Stelle ein Verweis auf den ersten Präsidenten des 1. FC Köln, nämlich Franz Krämer, der genau zu diesem Thema, wie ich finde, sehr treffend sagte: Tradition hat nur dann einen Sinn, wenn der Wille zu noch größeren Taten vorhanden ist. Mic Drop an der Stelle. Finde ich super zusammengefasst. Wir hören gleich noch, wie Paris Saint-Germain 3-4 Schritte weiter gegangen ist als Juventus Turin. Schauen da auch nochmal auf die Umsetzung. Für diesen Moment würde ich es gerne beim richtigen Mindset belassen und daher folgende Learnings mitnehmen. Nummer 1. Marken funktionieren immer nur im Kontext ihrer Umgebung. Entwickeln sich Gewohnheiten, Gesellschaften und Ansprüche weiter, muss die Marke dies auch tun. Learning Nummer 2. Der Relaunch einer 100 Jahre alten Marke braucht die richtige Balance zwischen Tradition und Innovation, aber garniert mit dem Mut, es nicht allen recht machen zu wollen. Und Learning Nummer 3 vom großen Franz Krämer: Tradition hat nur dann einen Sinn, wenn der Wille zu noch größeren Taten vorhanden ist.
Also erstmal Respekt an euren Präsidenten. Das war auf jeden Fall ein Mic-Drop-würdiges Zitat, was du da rausgehauen hast. Was du da einfach mal als Kölner in den Juve-Block reingedribbelt hast, das ist natürlich auch schon mal eine sehr gute Leistung an dieser Stelle. Ja.
Der FC gehört ja bekanntlich auch zur großen Riege der europäischen Vereine. Ja, also Juve-Köln kannst du ja im Prinzip in einem Satz erwähnen.
Tue ich immer. Ich habe auch schon auf der Dortmunder Südtribüne Köln-Lieder gesungen, inzwischen sogar schon öfter. Ich glaube, das begann damit, als ihr uns bei der Meisterschaft geholfen habt.
Ich wollte gerade sagen, wir sind doch Meistermacher.
Absolut, absolut. Deshalb immer einen Platz in meinem Herzen. Ja, also, wo wir gerade bei Herz sind, so eine Logoänderung ist natürlich ein Stich ins Herz. Da, ich bin jetzt nicht so genau in der Juve-Fanszene unterwegs, gar keine Ahnung. Aber natürlich, auf den ersten Blick hast du gerade ganz, ganz viel gesagt, was dem widerspricht, was ich davor gesagt habe. Ja, man hat hier eine 100-jährige Logo-Tradition und schmeißt die einfach weg und sagt nicht mal, ich mache jetzt hier einen kleinen Facelift, sondern man macht was ganz anderes und stellt einfach so ein J hin. Okay.
Das J. Im Übrigen, Fun Fact, ich komme ja aus dem Marketing, aus der Werbung, aus der Kommunikation. Dieses J ist ja nicht nur irgendein J, sondern dieses J symbolisiert zum einen die schwarz-weißen Streifen. Deswegen ist es auch ein Doppel-J, weil weiß-schwarz-weiß, da findet sich die Tradition wieder. Und das J hat die gleiche Form wie der Scudetto. Und der Scudetto symbolisiert ja die italienische Meisterschaft. Und Juventus Turin ist, wie wir beide wissen, Rekordmeister. Also auch das findet sich in diesem neuen Logo wieder. Das heißt, jemand, der sich wirklich dafür interessiert, hätte diese Tradition aus diesem neuen Logo herauslesen können. Und das wiederum zeigt mir, dass sich Interbrand, die für den Relaunch des Logos verantwortlich waren, da durchaus mehr Gedanken gemacht hat, als einfach nur, wir nehmen jetzt mal ein weißes J.
Ich muss ja auch zugeben, heute finde ich das Logo ziemlich cool. Ja, wie das immer so ist mit Veränderung, gerade wenn man so ein konservativer Mensch ist, und das bin ich zumindest beim Fußball, ist das so, am Anfang ist das Geschrei groß und der Konservative, aber schon 6 Monate später hat er das denn dann auch vergessen und könnte sich dann nicht mehr vorstellen, sich mit dem von dem neuen Gegenstand wieder zu trennen. Ja, also dann wächst einem das J halt eben auch ans Herz. Und noch was wurde mir dabei gerade nochmal klar, als ich dir dabei zugehört habe. Es gibt ja, und auch bei dieser Erfolgsgeschichte, die auf jeden Fall da ist, denn die waren ja wirklich so komplett am Boden, dass man dachte, die können ihren Verein eigentlich zumachen, ne? Und stattdessen sind sie jetzt halt eben wieder voll am Start. Und eine kleine Erklärung dafür liegt, glaube ich, darin, dass es, habe ich irgendwann gelernt beim Älterwerden so im Leben, es gibt 2 Arten von Fans. Es gibt die einen Fußballromantiker, das sind solche Pappnasen wie ich, bei denen geht Fußballidentifikation über Region, über die Tradition und da identifiziert man sich mit dem Verein und der Rest interessiert einen gar nicht, auch im Zweifelsfall nicht die Spieler. Und dann gibt es eine 2. Art von Fußballfans, bei denen dreht sich alles um genau diese Spieler, weil die Vorbilder sind, weil das Leute sind, mit denen man sich identifizieren kann, weil die die eigene Ambition ausdrücken und weil man da eher dieser Heldenreise die verfolgt. Ich habe gerade davon gesprochen, dass bei Borussia Dortmund das ja so ein bisschen die Geschichte war vom Phönix aus der Asche. Fußballspieler erzählen natürlich auch unglaubliche Rags-to-Riches-Geschichten, vom Tellerwischer zum Millionär, halt vom aus den Slums in Südamerika zum Fußballmillionär und zum Superstar, ja. Das sind natürlich auch super krasse Geschichten und natürlich funktioniert Fußball für viele auch so. Ich habe lange Zeit nicht verstanden, wie man beispielsweise aus Bochum kommen kann und Chelsea-Fan sein. Heute verstehe ich das. Und genauso gibt es natürlich Menschen auf der ganzen Welt, die beispielsweise Juve-Fans werden. Warum? Weil die all das richtig gemacht haben, was du gerade beschrieben hast. Und daraus ist ja auch überhaupt nichts Falsches. Und wenn man das nicht will als jemand, der in einem Verein irgendeine Verantwortung trägt, da macht man ja auch irgendetwas falsch. Ja? Und Juve hat das alles sehr gut gespielt. Da hat sie, ich habe ja auch vorher noch gesagt, man will ja keine alternden Stars. Dann hast du mir da entgegengehalten, ja, man kann aber auch Cristiano Ronaldo kaufen und das kann sehr gut aufgehen. Ganz so alt ist er ja auch noch nicht, ne? Aber das ging ja fast so in
34.
Ja, schon krass. Also, Also viel älter.
Er sieht halt aus wie 24.
Stimmt. Also ich komme ja auch sehr, ich bin nur 3 Jahre älter und meistens finde ich immer, die Fußballspieler sehen älter aus, als sie sind. Aber in dem Fall denke ich mir eher, ich sehe älter aus, als ich bin dann wahrscheinlich. Also, nee, der ist natürlich da auch.
Immer wenn ich an Cristiano denke, muss ich auch an diese bronzene Statue denken. Hast du die noch vor Augen? Die er irgendwann, ich glaube, in Portugal aufgestellt bekommen hat. Die halt wirklich aussieht wie der Endgegner in Batman. Überragend.
Ja, sehr schlimm.
Der Typ ist wirklich eine Maschine.
Ja, genau. Also der sieht auch besser aus als alle Statuen, die jemals von ihm gemacht wurden. Und einfach ein so perfekter Mensch, dass man ihn als Fan des anderen Vereins dann eigentlich nur richtig scheiße finden kann. Aber man muss halt zugeben, er ist halt eben auch richtig, richtig gut. Und auch da haben die alles richtig gemacht. Und wenn man dann noch dazu nimmt, dass es beispielsweise richtig cooles Streetwear-Merch von Juve heute gibt und so, ist Juve inzwischen einfach arschcool geworden. Ja, und gerade auch für die ganzen Leute, die vielleicht zu der anderen Art von Fußballsupportern und Fußballfans gehören, die eben genauso viel Daseinsberechtigung haben, wie Menschen wie ich. Deshalb, also darauf wird es dann ankommen, dass diese zwei Sachen in einer guten Strategie vielleicht am Ende zu vereinen.
Finde ich gut zusammengefasst.
Gut, dann würde ich jetzt nochmal zu einem ganz anderen Verein kommen. Ich weiß nicht, ob du irgendeine Beziehung zu diesem Verein hast. Doch, ein bisschen was weiß ich so.
Ja, wir hatten ja sehr lange eine Fanfreundschaft
mit
dem
Pauli.
FC St. Pauli.
Das wusste ich nicht.
Und diese Fanfreundschaft haben wir dann gegen eine Fanfreundschaft mit Borussia Dortmund eingetauscht.
Und das ist, ich frage mich jetzt gerade, ob du es bereust an der Stelle.
Ich glaube, das war ein ganz guter Tausch.
Okay, danke. Das
also rein sportlich.
Ja.
Ansonsten ist die Truppe in Pauli natürlich überragend.
Ja, aber menschlich können wir doch auch was. Aber naja, gut. Aber St. Pauli vielleicht auch. Okay, also es geht nach Hamburg zum FC St. Pauli. Die sind super bekannt, obwohl sie nicht um die Meisterschaft mitspielen. Einer der erfolgreichsten Clubs, was Marketingaktivitäten und Fanartikelverkäufe angeht, ironischerweise, da sie ja gleichzeitig so antikommerziell und linksalternativ auftreten. Im Ranking der beliebtesten Fußballvereine der zweiten Bundesliga liegt St. Pauli auf Rang 2 hinter dem Hamburger Sportverein. Und bekannter sind in Deutschland insgesamt nur Dortmund, Bayern, Gladbach und Köln. Das ist schon krass dafür, dass St. Pauli nämlich nicht mal ansatzweise so viel Zeit in der ersten Liga verbracht hat wie all diese anderen großen Vereine. Es gibt so ein Vereinsmarken-Ranking von Statista, wo man Bekanntheit und Einstellung der Befragten gegenüber dem Verein zusammenbringt, also Beliebtheit und Bekanntheit. Und da ist das Ranking Platz 1 Dortmund, Platz 2 Gladbach und Platz 3 St. Pauli. Nicht schlecht. So, und besonders krass ist es, wenn man sich vor Augen führt, dass die noch nie irgendeinen relevanten Titel gewonnen haben in ihrer kompletten Vereinsgeschichte. Also woher kommt das, dass in ganz Deutschland Leute in diesen braunen Hoodies mit Totenköpfen herumrennen? Der FC St. Pauli ist in den 80ern und 90ern zu dem Verein geworden, der er heute ist. Das Makeover dieser Marke war an einem Punkt vielleicht sogar noch radikaler als bei Juve. Denn Juve hat sein Logo gefaceliftet, sie haben sogar ein zweites Logo daneben gestellt. Vielleicht ist das auch nicht radikaler, vielleicht ist das auch versöhnlicher. Irgendwann ist ja noch dieser Totenkopf aufgetaucht, der ja tatsächlich nicht das offizielle Logo ist, denn das gibt's auch nach wie vor. Dieses Makeover, das da passiert ist in den 80ern und 90ern, kam aber von den Fans und nicht von der Marketingabteilung. Die hat es dann aber wiederum aufgegriffen und das ist das, warum ich diese Geschichte so interessant finde. Gehen wir nochmal kurz zurück. Geschichte von St. Pauli, keine Angst, nicht viele Spielernamen und nicht die ganze Geschichte. Die wurden 1907 gegründet. Da hat man noch nicht gegründet, stopp. Da hat man angefangen, beim Hamburg-St. Pauli-Turnverein ein bisschen Fußball zu spielen. Dieser Entschluss wurde natürlich auch in einer Kneipe gefasst, wie sich das gehört. Und 1910 ist man dann dem Norddeutschen Fußballverband beigetreten und hat dann schließlich 1924 den FC St. Pauli gegründet. So viel zu den Jahreszahlen. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde dann St. Pauli schließlich der zweite erfolgreiche Hamburger Verein neben dem HSV. Und dabei spielte ein gewisser Karl Miller, das ist der Spieler, den ich heute mitnehme, eine große Rolle und auch sein Vater. Denn Miller Junior war Spieler. Während des Zweiten Weltkriegs musste er als Soldat nach Dresden, wo er dann auf technisch sehr starke Mitspieler traf, denn da durfte auch Fußball gespielt werden. Man wurde dann halt nur irgendwo hingeschoben. Und er spielte dann auch in der Nationalmannschaft unter dem legendären Sepp Herberger. Später kehrte er zum FC St. Pauli zurück und bemühte sich dann darum, die guten Spieler, die er jetzt kennengelernt hatte, alle nach Hamburg zu lotsen. Und dabei wiederum spielte sein Vater eine große Rolle, der betrieb nämlich eine Schlachterei. Und ich zitiere an dieser Stelle einmal Wikipedia: Das Geschäft des Vaters war das Kernstück in der Argumentation von Karl Miller Junior, dem es nach dem Untergang des Dritten Reiches gelang, zahlreiche deutsche Spitzenspieler ans Millerntor zu locken. Nicht nur der Schlachtruf von Karl Miller Senior im Stadion, Radau, 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 wurde zur Legende, vielmehr auch die jahrelange lebenslange Verpflegung der fast kompletten St. Pauli-Mannschaft in seiner Wurstküche. Aha, womit man Spieler damals noch rumkriegen konnte. Ich weiß nicht, ob die Wurst bei Cristiano Ronaldo heute noch reichen würde. Da muss es wahrscheinlich schon ein goldenes Steak sein, aber so ging das damals noch. St. Pauli hat dann viele Jahre in der zweitklassigen Regionalliga Nord verbracht, war Gründungsmitglied der zweiten Bundesliga und nicht der ersten und hat 79 sogar die Teilnahmeberechtigung für die zweite Liga wieder verloren. Aus wirtschaftlichen Gründen, man war überschuldet und hatte keinen guten Plan. 84. Da kam dann langsam die Neuerfindung von St. Pauli und die Geburt von dem St. Pauli, was man heute kennt. Da stieg man auf in die zweite Bundesliga, wieder zurück. Und die Fanszene wurde eine ganz besondere durch Mitglieder der Hausbesetzerszene im Stadtteil St. Pauli und Fans aus linksalternativen Kreisen. Das waren nicht die einzigen, die da waren, aber die sorgten dafür, dass da die Stimmung ein bisschen anders war. Hier gab es keinen Platz für die rechtsradikalen Hooligans, die in vielen anderen Stadien den Ton angaben zu dieser Zeit. Und da war dann ein bisschen auch die Fanszene, wie so oft, Spiegel des Stadtteils und der Stadt, aus der man kam. Das zog dann auch andere an, die diese Szene irgendwie interessant und besonders fanden, und so bildete sich eine eigene Fankultur. Auch das, jetzt nochmal betont, nicht vom Verein irgendwie geschaffen, sondern sowas wächst organisch. Ja, da wurden dann Fanzines rausgebracht, beispielsweise, also Magazine, und man hat auch sein eigenes Merch gemacht und so weiter. Darauf kommen wir gleich noch. Und nämlich Stichwort Merch, wir nähern uns dem Totenkopf. Wo kommt der eigentlich her? Es gab da einen sogenannten schwarzen Block, also eine Gruppe von Fans, die sich immer hinter den Trainerbänken auf der Gegengerade aufgestellt hatte. Und darin gab es tatsächlich nur einen echten Hausbesetzer, aber genau der brachte ins Stadion immer gerne seine Totenkopffahne mit, die nämlich ein Symbol der Hamburger Hausbesetzer war und generell ein Symbol für den Kampf von Arm gegen Reich. So viel zur Romantik, die ich hier heute repräsentiere. Dann kam auch noch sportlicher Erfolg dazu. St. Pauli marschierte durch von der dritten in die erste Fußball-Bundesliga. Und so nahm diese Fanszene die Rolle des unerschrocken gegen die übermächtigen reichen Clubs ankämpfenden Underdogs gerne an und mit ihr das passende visuelle Erkennungszeichen, die Totenkopffahne. Soweit die Vereinswebsite. Da kommt das also her. Fanartikel gab es halt erstmal nur aus der Fanszene selbst, wo dieser Totenkopf drauf war. Dem Verein sah das lange Zeit zu gewalttätig aus. 2000 kauften sie dann aber dem Designer des Totenkopfs die Rechte ab und vertreiben jetzt mittlerweile eben auch eigenes Merch darunter. In der Saison 2000-2001 schaffte es dann dieses neue Logo sogar auf die Trikots. Und heute ist Marketing eine ganz, ganz wichtige, was wir sagen?
Ja, Designer des Totenkopfs. Ich bin gerade total irritiert. Ich dachte, das wären die Piraten gewesen. Wie kann man denn einen Totenkopf schützen?
Ja, aber irgendjemand muss den doch auch zeichnen. Kann man sich das dann nicht schützen lassen? Also so wurde mir das erklärt im Internet bei meiner Recherche.
Mhm. Ja, also ich glaube das.
Es gibt jemanden, das kann man sogar nachgucken. Ich habe es leider nicht aufgeschrieben, wer das war. Aber es war natürlich auch noch jemand, der aus dem Stadtteil kam, der da, glaube ich, eine Druckerei oder sowas hatte. Und der hat halt eben diesen Totenkopf in dieser Form designt. Ich weiß nicht, ob die Familie von Klaus Störtebeker auch noch Geld gekriegt hat, falls der diesen Totenkopf ursprünglich mal erfunden hat.
Ich dachte Johnny Depp.
Johnny Depp, der war's. Stimmt. Ja. Der erste Pirat bekanntermaßen. Ja, also.
Okay, sorry.
Man hat ja als Verein wie St. Pauli weniger TV-Einnahmen. Darüber finanzieren sich ja oft eher die größeren Vereine. Und da hilft es natürlich, wenn man plötzlich so einen Marketing-Schlager hat wie diesen Totenkopf. Ja? Wie kann man sich als Verein durchsetzen, wenn man nicht einer der erfolgreichsten ist und nicht alleine eine Großstadt repräsentieren darf? Das ist ja auch eine Frage, denn da gibt es ja auch noch den HSV, den ehemaligen Bundesliga-Dino, ganz, ganz einer der größten Vereine, die es halt überhaupt in Deutschland gibt. Das heißt, und St. Pauli steht jetzt erstmal nur für den einen Stadtteil, während die anderen quasi für die ganze Stadt stehen. Ja, dass man mit einem Stadtteil hinter sich nicht so leicht mit dem FC Bayern mithalten kann, der ganz Bayern für sich reklamiert, ist ja irgendwie auch klar. So. Und das finde ich ganz spannend, wenn man über Marketing nachdenkt. Erstmal ist es ja so einfach. Bei Fußball geht es immer um die Region und die repräsentiert man dann und daher kriegt man seine Fans. Aber was machst du, wenn es da eng wird? Das ist ja im Ruhrgebiet auch nicht anders. Wenn schon Dortmund und Schalke sagen, sie würden fürs ganze Ruhrgebiet stehen, was machen denn dann VfL Bochum, MSV Duisburg, Wattenscheid 09, Rot-Weiß Essen? Ja, wofür stehen die denn dann? So. Und wenn man zwei in einer Stadt hat, wie bei Bochum und Wattenscheid oder wie bei HSV und St. Pauli, dann ist das natürlich erst recht die Frage. Und ich finde, St. Pauli hat einfach grandios ein Alleinstellungsmerkmal in der eigenen Fankultur gefunden. Identität, Werte und Purpose sind ja nichts, was man sich ausdenkt und dann irgendwie aufoktroyiert, sondern die stecken in einem Verein drin, die stecken vielleicht auch in einem Unternehmen drin oder in einem Team drin und man muss sie dann halt herausarbeiten. Ich habe mal so die Metapher gehört von so einem Bildhauer, der sich so einen Stamm anguckt und sagt, in diesem Baumstamm steckt das schon drin, was ich am Ende als Kunstwerk erschaffe, ich lege es nur frei. Und ich glaube, so in der Art ist das auch, wenn man über Identität, Werte und Purpose nachdenkt und das hat St. Pauli hier gut gemacht. Learning Nummer 1 also für mich von St. Pauli, finde dein Alleinstellungsmerkmal. Nochmal ein Stück weiter gesponnen. Die arbeiten jetzt natürlich sehr bewusst und sehr behutsam mit ihrer Marke. Marketingchef Martin Drust sagt dazu, wir sind das Produkt von Fans, also kein Produkt für Fans. Er beschreibt seinen Club als Wertegemeinschaft und die Werte scheinen eben oft vor allem aus der linksalternativen Szene des Stadtteils St. Pauli zu kommen. Die Werte sind weltoffen, rebellisch, ideell, partizipativ und fantasievoll, sagen sie von sich. Und sie verkörpern auch irgendwie einiges, was modern ist in Unternehmensführung und Marketing. Das fand ich ziemlich spannend. Und ich denke, es kommt daher, dass es gerade auch modern ist, für Unternehmen von organischen Communities zu lernen. Man möchte geteilte Werte haben und ein gemeinsames Ziel, einen Purpose. Die Werte haben wir gerade gehört bei St. Pauli und einen Purpose haben die auch. Die wollen nämlich diese ihre Werte in die Welt hinaustragen. Martin Drust wiederum, Marketingchef, sagt, St. Pauli ist der Gegenentwurf zum modernen Fußball und damit ein Sehnsuchtsort, der zeigen kann, dass man auch anders erfolgreich sein kann. Das ist das, worum es denen geht. Diesen Widerspruch zwischen Kultur und Kommerz haben die natürlich grandios zugespitzt. Das ist ja schon richtig witzig mit dem, was die da machen. Die sind einerseits antikommerziell und gerade dadurch, dass sie so antikommerziell sind, verkaufen sie super viel Merch. Okay, interessant. Ich denke, dieser Widerspruch ist auch allen bewusst, aber im Endeffekt ist das, ja, keine Ahnung, ist es nicht zwangsläufig ein Widerspruch, sondern es macht tatsächlich Sinn. Die Argumentation von denen ist dann, je erfolgreicher St. Pauli Fußball spielt, desto besser kann der Verein gesellschaftlich wirken. Also braucht man halt eben Geld, um erfolgreich am Profifußball teilzunehmen und so weiter und so fort. Macht irgendwo Sinn und ist eben einfach über Purpose argumentiert, über den wir ja schon so oft gesprochen haben, auch in diesem Podcast, da das so das ein vielleicht das Buzzword des Jahres 2020 ist?
Mit Sicherheit.
Okay.
Top
3 der Buzzwords 2020. Ja, ich habe zum Beispiel schon ein, zwei Mal von Tesla dann erzählt. Die sagen dann, ja, wir wollen den Planeten retten und deshalb brauchen wir die Abkehr von fossilen Brennstoffen. Und dafür braucht es Elektroautos. Und damit die sich durchsetzen, brauchen die jetzt halt Flügeltüren. Oder einen wenig energiesparenden Ludicrous Mode, mit dem man in 3 Sekunden von 0 auf 100 kommt. Und ein bisschen so ähnlich argumentiert man auch beim FC St. Pauli. Der Profifußball ist da kein Selbstzweck, sondern ein Mittel zum Zweck. Eine Plattform. Der Fußball ist eine Plattform, um die Werte des Vereins zu vermitteln. Finde ich ziemlich schön als Fußballromantiker. Und um die Fans dabei mitzunehmen, setzt man auf Konsens, auch wieder was Modernes, Mitbestimmung. Ja, da gibt es dann Gremien mit Vereinsfunktionären, Mitgliedern und organisierten Fans. Und denke ich, da passt das, ist das auch viel moderner, als man vielleicht denken könnte, was die da machen. Ihre Marketingstrategie ist, sich immer als Verein, als Plattform zu verstehen. Sie wollen mit dem Marketing ermöglichen, dass Leute Dinge umsetzen können. Ja, und geben da anderen eine Möglichkeit und versuchen halt eben immer Sachen bottom-up aus der Fankultur heraus entstehen zu lassen. Und das finde ich super spannend, denn das ist ein ganz wichtiger Punkt im Cultural Marketing. Wenn du Teil einer Gruppe werden willst, solltest du bescheiden auftreten und erstmal fragen, was du für die Gruppe tun kannst, nicht was die Gruppe für dich tun kann. So ist das auch, wenn ein Unternehmen als Sponsor beispielsweise Teil der Fußballkultur oder einer konkreten Vereinskultur werden möchte. Oder auch, wie bei unserer Expertise, Hip-Hop-Szene, wenn eine Marke Teil der Hip-Hop-Kultur werden möchte. Ja, und so sollte man selbst dann agieren, wenn man als Marketingabteilung eines Fußballvereins den Fans des eigenen Vereins gegenübertritt. Die Fans haben diese Fankultur geschaffen. Das haben nicht die Angestellten des Vereins designt. Und wenn der professionelle Teil des Vereins Teil dieser Kultur sein möchte, die da geschaffen wurde, dann ist es wichtig, auf das richtige Auftreten zu achten. Wie immer ist jetzt natürlich die Frage bei Learnings, was hat man von diesen Fußballgeschichten, wenn man nicht selbst einen Fußballverein besitzt? Und da denke ich, ist das Learning für alle, die sich für Marketing interessieren. Cultural Marketing, also das Bemühen, eine Marke nachhaltig in einer Kultur zu verwurzeln, ist ein wahnsinnig nachhaltiger und effektiver Marketingansatz. Er funktioniert überall, wo Menschen Communities bilden. Und man sieht das halt eben zum Beispiel hier beim FC St. Pauli, der eigentlich komplett überperformt, wenn man sich das Marketing anguckt und das mit dem sportlichen Erfolg abgleicht. Eine Geschichte, die es sonst nicht so oft gibt. Noch ein Learning zum Cultural Marketing. Wenn du Teil einer Kultur werden willst, frag, was du für die Kultur tun kannst, nicht was die Kultur für dich tun kann. Und schließlich, Kulturen sind lebende Gebilde. Sie sind nicht programmierbar. Und so muss man eben auch mit denen arbeiten. Die machen das übrigens auch an anderen Stellen gut. Zum Beispiel Gaming. Also wenn nicht Deutschland geprägt ist von Fußball und Hip-Hop, dann kann es ja nur noch Gaming sein, was da noch mit dazu kommt, wenn wir hier über Subkulturen, Popkultur, Jugendkulturen nachdenken. Und inzwischen hat ja jeder Verein Deutschlands gefühlt, außer Dortmund, eine E-Sports-Abteilung. Habt ihr die auch beim FC?
Natürlich. Wir sind, glaube ich, sogar vorne mit dabei. Ich glaube, Top 5.
Nicht schlecht, nicht schlecht.
Mhm.
Ja, St. Pauli hat seit 2019 auch eine E-Sports-Abteilung, aber die haben es natürlich wieder anders gemacht. Ich zitiere nochmal Martin Drust. Wir wollen als Einstieg in den Profisport an der nächsten Virtual-Bundesliga-Runde teilnehmen, wobei unser Ansatz dort eher den Weg dahin zum Inhalt haben wird. Wir wollen nicht einfach Profispieler verpflichten, sondern wertebasiert scouten, um die zu uns passenden Spielerinnen zu finden, mit denen wir in der Virtual-Bundesliga antreten. Salopp gesagt, wir wollen zunächst keine Pokale gewinnen, sondern die Herzen der Community. Das klingt ganz schön kitschig, zeigt aber eben wieder genau das. Er macht Cultural Marketing. Er tritt auch in der Gaming-Welt richtig auf. Bottom-up. Nicht mit Respekt, also mit Respekt für die Menschen, die Kultur, in dem Fall die Gaming-Kultur, ausmachen und nicht mit der Arroganz eines Fußballvereins, der meint, alle müssten jetzt jubeln, weil man jetzt als 180. Verein auch noch im Gaming aufschlägt. Ja? Sondern eben eher bescheiden, respektvoll und als Enabler. Auch ein ganz wichtiges Wort dabei. Eine Plattform sein, Dinge möglich machen. Machen sie übrigens sogar zusammen mit dem Sponsor Kongstar, den sie auf die Art ja dann auch wiederum glaubwürdig in Fußball- und Gaming-Kultur einführen. Mit Levi's machen sie dann die Levi's Music School. Da soll es um geile Klamotten für unangepasste Profis gehen. Klang irgendwie auch sinnvoll. Mit Ben und Jerry's machen sie dann Melting Pot Eis, was ein Zeichen für Vielfalt, Toleranz und Gerechtigkeit setzen soll. Das heißt, es wird immer darüber nachgedacht, was ist eigentlich unsere Kultur und machen daran bei unsere Fans eigentlich auch mit. Letzter Funfact dazu, die Sponsoren sollen sogar genauso kreativ werden. Ich weiß nicht, ob du davon mal gehört hast. Ich weiß ja nicht, ob du so oft in Logen verkehrst. Aber die Logen heißen bei denen natürlich nicht Logen, sondern Separés auf St. Pauli.
Klar.
Und die werden dem Sponsoren im Rohbau übergeben. Und die soll der Sponsor dann selbst gestalten. Ja, weil der Verein ja eine Plattform für Kreativität ist. Und da jeder neue Separé-Mieter natürlich mit den anderen mithalten will, trägt das dann auch alles zum großen Ganzen bei. Man muss also als Sponsor etwas zur Kultur beitragen bei St. Pauli, wenn man dabei sein will. Und ich glaube, auf die Art schaffen sie es dann auch zu beweisen, dass Marketing nicht Ausverkauf bedeuten muss. Zumindest bemühen sie sich sehr, sehr stark darum. Und ich glaube, in großen Teilen machen sie das auch erfolgreich. Vielleicht ist das also dann auch schon eine kleine Geschichte, die Tradition und progressives Marketing etwas versöhnen kann.
Finde ich gut. Gerade diesen Cultural Marketing Ansatz, den du rausgearbeitet hast, wie sich Unternehmen und Marken innerhalb einer Community nachhaltig verwurzeln können, finde ich super spannend. Und das hat St. Pauli ja tatsächlich zweifelsfrei hinbekommen. Zumindest auf Zweitliganiveau. Ohne das an der Stelle irgendwie abwertend zu meinen. Ich bin ja tatsächlich großer Freund des anderen Vereins in Hamburg, dem Hamburger Sportverein. Ich glaube, da ist wahnsinnig viel Potenzial. Und deswegen würde ich mich bei St. Pauli und meiner Bewertung von St. Pauli an der Stelle zurückhalten und direkt zu meinem zweiten Block ausweichen. Und da heißt es wirklich anschnallen, Popcorn holen und genießen, denn Paris Saint-Germain ist nicht weniger als der Endgegner, wenn es um Vereinsmarken geht. Wir haben ja vorhin schon bei Juve besprochen, Vereine werden zunehmend in einem Lifestyle-Kontext wahrgenommen, ob sie das wollen oder nicht. Und Paris ist tatsächlich ein Coup gelungen in den letzten knapp 10 Jahren, der so erfolgreich war, dass die Case Study heute an der Harvard Business School gelehrt wird. Doch fangen wir vorne an. Das Vereinsmotto von Paris ist seit jeher Rêvons plus grand. Heißt auf Deutsch, Tobias, du hattest Französisch? Rêvons plus grand?
Mehr groß, aber Rêvons?
Lasst uns größer träumen.
Okay.
Und wenn das Vereinsmotto Lasst uns größer träumen ist, dann bin ich natürlich direkt mit dabei, denn diese Ambition finde ich großartig. Und das macht im Fall von Paris auch absolut viel Sinn, nach vorne und nicht nach hinten zu blicken, denn dieser Verein hat ja nun mal leider keine Vergangenheit, wie wir beide wissen. Erst 1970 gegründet. Ich glaube, es gibt keinen anderen internationalen Verein, der jünger ist als Paris Saint-Germain. Damals war es ein Zusammenschluss aus dem Pariser FC und dem damaligen Zweitligisten Stade Saint-Germain aus dem westlichen Vorort Saint-Germain. Und die Fusion scheiterte tatsächlich im ersten Anlauf, da keine gemeinsame Jugendarbeit vorgenommen wurde. Das Resultat war dann nach einem Jahr die Zwangstrennung Paris FC als Profimannschaft in Liga 1 und Saint-Germain als Amateurmannschaft in Liga 3. Die dümpelten dann noch so ein bisschen vor sich her, bis 1973 ein gewisser Daniel Hatcher einstieg. Daniel Hatcher sagt uns beiden was, französisches Modeunternehmen gibt's bis heute. Der stieg damals als Präsident und Besitzer ein und schuf den heutigen Nobelclub Paris Saint-Germain. Das legendäre Trikot, das Logo mit dem Eiffelturm und der königlichen Lilie. Gleichzeitig änderte er auch wieder den Namen in den heutigen Namen, nämlich Paris Saint-Germain. Dann zogen die Jungs in den Prinzenpark ein. Dieses Stadion wurde nämlich damals auch neu gebaut, denn neuer großer Verein bedeutet natürlich auch, man braucht ein neues großes Stadion. Man stieg dann 1974 in die erste Liga auf und im gleichen Jahr der Pariser FC ab. Pariser FC bis heute dann leider nicht mehr relevant und Paris Saint-Germain legte erstmal einen ganz guten Start hin. Gleichzeitig polarisierten sie auch, denn sie waren der mondäne Gegenentwurf zu den bodenständigen Arbeitervereinen wie Arcelans oder AS Saint-Étienne. PSG galt damals schon als sogenannter Glamour-Club. Alles war sehr pompös und bei den Spielen trieben sich immer wieder irgendwelche Schauspieler, Tennisspieler und andere prominente Persönlichkeiten herum. Fun Fact, ein ehemaliger Spieler berichtete aus den 80er Jahren, einmal tauchte Yves Saint Laurent in der Kabine auf und übergab uns 14 Schachteln feinster Unterwäsche. Ich dachte, super, die nutze ich privat. Aber die Unterwäsche war für die Spiele gedacht, denn PSG nutzte spezielle Hosen der Marke Lecoq, die anders als reguläre Shorts kein Innenfutter hatten. Das heißt, die Jungs haben dann in Unterwäsche von Yves Saint Laurent gespielt, damit sie nach außen hin ihre Lecoq-Hosen sporten konnten. Großartig. Sowas gibt's nur in Paris, fand ich richtig gut. Und zeigt, glaube ich, auch, wie dieser Verein eigentlich seit jeher irgendwie ein gewisses Glamour hatte. Und die Geschichte blieb dann auch sehr bewegt, denn das nächste Kapitel war dann Anfang der 90er Jahre. Damals hielt der Bezahlsender Canal Plus die Übertragungsrechte an der französischen Liga und machte sich wegen der Entwicklung bei PSG Sorgen. Denn sie sagten, für Abonnenten von Canal Plus wäre es eine Katastrophe gewesen, wenn die Liga über kein starkes Team aus Paris verfügt hätte. Und um den Wettbewerb am Leben zu halten, beschloss der Sender PSG mit seiner Expertise im Eventmanagement zu helfen. Kurzum, Canal Plus übernahm PSG. Undenkbar passierte Anfang der 90er Jahre, dass ein französischer Fernsehsender einen Fußballverein kaufte, um ihn zu unterstützen, um die Einschaltquoten im Fußball hochzuhalten. Unglaublich skurril und kaum nachzuvollziehen, aber passierte tatsächlich. Und nach Erfolgen Mitte der 90er und dann auch dem ersten und ich glaube bis heute sogar einzigen europäischen Titel, nämlich 95-96 Europapokal der Pokalsieger, wurde es dann Anfang der 2000er wieder ruhiger. 2006 verkaufte Canal Plus den Verein. Und ein neuer Eigentümer aus den USA, nämlich die US-amerikanische Investorengruppe Colony Capital, übernahm. Ein Konstrukt, das sein Geld in der Hotellerie- und Casinobranche verdient hatte und ehrlicherweise über null Fußballexpertise und Ambition verfügte. Entsprechend gab es nur mittelmäßige französische Spieler, keine Erfolge, 5 Präsidenten in 5 Jahren und in den Logen der Haupttribüne war plötzlich kein Tennisspieler oder Schauspieler mehr zu sehen und entsprechend wenig Glamour. Zitat eines Kenner des Clubs, der damals mit an Bord war, da trieb sich nur die Pariser Lokalprominenz herum. Dass jemand wie David Beckham oder Naomi Campbell kommen würde, war damals unvorstellbar. 2011, also gerade einmal vor 9 Jahren, änderte sich dann alles. Denn Qatar Sports Investment wurde Inhaber und mit Al Khelaifi, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, an der Spitze entschieden sie sich, aus Paris Saint-Germain einen Verein für die Popkultur zu machen. Oder auch die coolste Sportmarke der Welt. Sein Ehrgeiz, also der Ehrgeiz des Besitzers, war, auf dem gleichen Niveau wie die größten Namen des Sports zu spielen, in einem Atemzug wie die New York Yankees oder die Chicago Bulls genannt zu werden. Er sagt, Paris ist das touristische Reiseziel Nummer 1 der Welt. Es ist die Stadt der Mode, Stadt der Gastronomie, Stadt der Künste und großen Museen. Und doch hat Paris nur einen Club, während die meisten großen Hauptstädte wie Madrid oder London mindestens 2 haben. Wir sehen dies als einmalige Gelegenheit, einen großen Club von internationalem Format in Frankreich zu gründen. Ich glaube, dieses hat er richtig analysiert und ist absolut nachvollziehbar. Und das Erste, was er damals tat, war auch wiederum wie bei Juventus Turin ein Relaunch des Logos. Paris wurde groß geschrieben. Paris tauchte bis dahin, ich war selber überrascht, überhaupt nicht im Logo auf. nämlich nur Saint-Germain. Saint-Germain wurde dafür dann klein geschrieben. Das Stadtwappen von Saint-Germain, eine Wiege, wusste ich auch nicht, flog raus aus dem Logo. Das Gründungsjahr 1970 flog ebenfalls raus. Und neben dem Eiffelturm, der wiederum größer dargestellt wurde, gab es nur noch die Fleur-de-Lis als Symbol der französischen Monarchie. Der zweite Paukenschlag waren dann die Transfers von David Beckham und Zlatan Ibrahimovic im Jahr 2012. Und auch hier ging es um deutlich mehr als die sportliche Leistung der beiden. Insbesondere Beckham sollte am Ende seiner Karriere nochmal Markenbotschafter sein. Und das funktionierte auch mit Bravour. Seitdem die beiden Jungs dort angeheuert haben, hat der Investor aus Katar sage und schreibe 1,2 Milliarden Euro in Transfers investiert. Also die beiden waren nur der Anfang. Und zuletzt kam dann 2017 Neymar für 222 Millionen Euro vom FC Barcelona und wurde damit der teuerste Fußballer der Geschichte. Witziges Zitat vom Präsident von Olympique Lyon. Der sagt nämlich, wir spielen um die Meisterschaft von Frankreich. Die von Katar ist schon entschieden. Ja, also er sah sich dann einfach auch nicht mehr in der Lage, mit PSG mitzuhalten. Seit 2013 ist PSG dann auch tatsächlich mit Ausnahme von 2017 jedes Jahr Meister geworden. Unglaublich. Du findest es wahrscheinlich unglaublich langweilig, weil wurde ja mit Kohle erkauft. Aber der seit Gründung gehegte Wunsch nach einem Weltclub in der Weltstadt Paris hat sich endlich erfüllt. Der große Unterschied zu vielen Vereinen, die du vorhin auch genannt hast, war, es ist weniger ein Club für Paris als ein Club aus Paris. Und das Ziel war seit jeher, eine weltweite Lifestyle-Marke für Millennials zu werden, egal welcher Herkunft. Und dabei nutzt PSG, und jetzt wird's, wie ich finde, besonders spannend, die Strahlkraft angesagter internationaler Marken, um die eigene Marke über Kooperation aufzuladen. So wurde unter anderem mit Hublot heißt es, glaube ich, ne? Korrigier mich bitte.
Ohne Hublot.
Mit Levi's, mit Softnet, Babe und Jordan kooperiert. Und das neue Image war fortan eine Premium-Lifestyle-Brand, die weit über den Sport hinausgehen möchte. Die Folge dessen, Promis wie Justin Timberlake, Beyoncé, Will Smith, Travis Scott, Spike Lee oder Steph Curry tragen die Kleidung von PSG, ohne dass der Verein auch nur einmal eine Champions League gewinnen konnte. Und ohne, dass diese Promis dafür bezahlt werden. Das wiederum finde ich auch sehr bemerkenswert. Dazu ein Clubvertreter. Nein, wir bezahlen sie nicht, aber es ist Teil unserer Strategie. Wir müssen dafür sorgen, dass Paris und unser Stadion, der Prinzenpark, ein Ort ist, an dem diese Menschen sein wollen. Wir haben Gelegenheiten für Prominente geschaffen, unseren Spielen beizuwohnen, unser Stadion zu besuchen, sich mit unseren Spielern zu treffen, um diese Bindung zu schaffen. Also ganz bewusst und ganz kalkuliert und sehr smart, wie ich finde. Und er führt fort: Es ist für uns auch wichtig, mit diesen Prominenten in Kontakt zu treten, wenn sie nach Hause zurückkehren. Es geht nicht nur darum, dass sie in Paris sind. Deshalb haben wir jetzt Büros in Asien und Nord- und Südamerika, sodass wir näher an diesen potenziellen Prominenten sein können, um sicherzustellen, dass sie die Marke PSG zu ihren Fans vor Ort zurückbringen. Zum Beispiel als LeBron James kürzlich für ein Spiel im Staples Center ein PSG-Trikot trug, bekam er es nur eine Woche zuvor in Paris von Neymar und Mbappé. Wir haben ihn nie gebeten, das Trikot anzuziehen. Hätten wir das getan, hätte er es nicht umgesetzt. Aber es ist auch ein schönes Trikot. Und deshalb ist das Design für uns sehr wichtig. Es ist einfach die Art und Weise, wie es funktioniert. Es muss authentisch sein, sonst kann es nicht funktionieren. Also sehr klug, ja. Enge Bindung zu den Prominenten, ein schönes, zeitgemäßes Design und eben nicht die Ansprache, hör mal, zieh doch bitte das Trikot an, sondern man lässt es im Prinzip von selber passieren. Finde ich genau der richtige Weg. Und um das Ganze weiter zu forcieren, hat PSG dann auch in New York ein Büro eröffnet, um in New York auf dem dortigen Boden, also auf dem Boden Amerikas, jetzt etwas sehr poetisch formuliert, aber es ist ein wichtiger Markt für diesen Verein und dort wollen sie eben dann auch tätig sein. Und der Head of USA bei PSG sagt, das globale Ziel ist es, eine der besten Sportmarken der Welt zu werden. Was an diesem Satz interessant ist, ist, dass wir nicht über Fußball reden, wir reden über Sport und wir reden von einer Marke, nicht von einer Mannschaft oder einem Verein. Da sehe ich wiederum viele Parallelen zu Juve. Die Umwelt verändert sich, also muss es auch die Marke. Zumindest dann, wenn man die Ambition hat, international mitzuspielen. Und international interessiert die von dir vorhin zitierte lokale Verwurzelung tatsächlich kaum jemanden. Und PSG sieht eine Chance in der fehlenden Tradition, denn sie sagen, naja, wir sind die Jüngsten unter den Topclubs. Und wenn man jung ist, ist man cool und innovativ. So kam es dann auch dazu, dass sie im Jahr 2018 einen Mega-Coup gelandet haben. Sie waren nämlich die erste Fußballvereinsmarke, die mit der Jordan-Brand, die ja, wie wir beide wissen, zu Nike gehört, kooperiert hat. Und das Ganze geschah nicht nur mit Blick auf die Coolness und mit Blick auf die Marke, nein, es geschah auch mit Blick auf die zusätzlichen Einnahmequellen. Finde ich auch nochmal ein ganz spannender Punkt, denn wir haben ja vorher auch ein bisschen über Geld gesprochen. Und im Fußball gibt es seit einiger Zeit das Financial Fair Play. Bedeutet übersetzt, im Verlauf der jeweils vergangenen 3 Jahre müssen relevante Einnahmen die relevanten Ausgaben mindestens ausgleichen. Bedeutet, Vereine sollen gut wirtschaften, sonst droht ihnen eben eine Strafe. Und wenn man Investoren aus Katar hat und viel in Spieler investiert, muss man natürlich gucken, dass die Einnahmen diese Ausgaben irgendwie deckeln können. Daher werden natürlich immer wieder nach neuen Einnahmequellen gesucht und da lohnt sich dann auch eine Kooperation mit zum Beispiel der Jordan Brand. Ergebnis waren 90 Produkte und ein Champions League Trikot und der erwartete Umsatz lag oder liegt bei 200 Millionen Euro pro Jahr nur über diese Kooperation. Die Fans überschlugen sich, die ersten Produkte waren nach wenigen Stunden ausverkauft, vor den Nike Stores in der französischen Hauptstadt bildeten sich lange Schlangen und die Fashion Welt stand Kopf. Selbst ich, kein PSG-Fan, fand es super und könnte mir durchaus vorstellen, mit einem derartigen Trikot durch die Gegend zu rennen. Damit schaffte es PSG dann auch in den USA auf den Radar und verkauft inzwischen weltweit mehr als 1 Million Trikots. Das schaffen sonst nur 2, 3 andere Vereine und die sind doppelt so lange im Geschäft und haben mehrfach die Champions League gewonnen. Wir erinnern uns, Paris bis heute nicht einmal die Champions League gewonnen. Und man sagt ja normalerweise, dass der sportliche Triumph der heilige Gral wäre. In diesem Fall nicht. Man könnte sagen, und damit kommen wir dann auch langsam zum Ende des Blocks, die aus dem Fußball stammende Marke PSG übernimmt allmählich die Codes und Einstellungen einer Luxusmarke. Dazu gehören Kollaborationen mit Designern für die Fashion Week in Paris und New York. Dazu gehören Kollaborationen in der Musikwelt, unter anderem mit den Rolling Stones. Dazu gehören Kollaborationen mit Künstlern für limitierte Trikot-Editionen. Spieltagsposter werden von angesagten Street-Artists gestaltet. Es gibt eigene Skateboards, natürlich auch nicht irgendwelche, sondern auch wiederum von angesagten Brands mitkonstruiert. Die größten Pariser Galeristen, wie zum Beispiel Camille Menur, haben private Logen im Prinzenpark, wusste ich auch nicht, wo sie die innovativsten zeitgenössischen Künstler beherbergen. Und jemand wie DJ Snake wirbt fröhlich in den sozialen Netzwerken für das neue Trikot der Saison 2021. Teil der Strategie, ganz klar, sie wollen eben nicht nur in Nike-Stores oder PSG-Stores oder im Stadion wahrgenommen werden, sondern in Lifestyle-Umfeldern und gerne auch in hochpreisigen Umfeldern. Denn das wiederum hat Abstrahleffekte auf die Marke und damit natürlich auch auf den Umsatz. Kurzum, PSG scheint vielen Vereinen weit voraus zu sein, nicht nur finanziell, sondern auch vom Mindset und der Umsetzung und Konsequenz her. Denn ich kenne keinen anderen Fußballverein, der das ja in dieser Umsetzungsqualität tatsächlich aktuell auf die Straße bringt. Sie spielen nämlich dieselbe Klaviatur wie moderne Lifestyle-Marken und werden damit selbst zu einer. Jüngster Beweis, und dann bin ich tatsächlich durch mit meinem kleinen Siegesrede hier. PSG gilt laut EA Sports seit kurzem zu einem der meistgewählten Teams auf FIFA. Und ganz ehrlich, welch besseren Beweis für den Erfolg der Strategie könnte es geben? Denn Teams, die auf FIFA ausgewählt werden, haben es in die weltweiten Herzen der Kids geschafft. Finde ich auch nochmal ganz smart, ein sehr schöner Maßstab. Welches Team wird eigentlich auf FIFA ausgewählt? Und das lohnt sich dann auch für die Investoren. Denn Paris Saint-Germain, das 2011 für 70 Millionen Euro erworben wurde, ist heute mehr als 3 Milliarden Euro wert. Also auf allen Ebenen ein voller Erfolg, nicht nur cool in der Fashion-Welt, nicht nur riesige Umsätze, sondern auch bei den Kids und auf FIFA wahnsinnig beliebt. Daraus resultieren 2 Learnings. Learning Nummer 1, adaptiere die Codes und Einstellungen einer Luxusmarke, um selbst eine zu werden. Und Learning Nummer 2, wer sich authentisch und nachhaltig in neuen Umfeldern bewegt, wird mit der Zeit selber zu einem Teil dieses Umfelds.
Hammer, okay, also ganz, ganz viele Notizen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Sagen wir es mal so. An der ganzen Geschichte vom PSG, die du gerade erzählt hast, da ist ja aus jetzt meiner Sicht natürlich so viel richtig wie falsch ist da dran. Ja, ich möchte es aber, also auf der einen Seite der Fußballtraditionalist, der natürlich überhaupt nichts mit PSG anfangen kann und sicherlich niemals denen die Daumen drücken wird, dass die noch jemals die Champions League gewinnen. Auf der anderen Seite derjenige, der sich wahnsinnig für Marketing und für Unternehmertum interessiert und da einfach zugeben muss, was Marketing, was Fußballmarketing angeht, hat PSG die Champions League bereits mehrfach gewonnen. So, dementsprechend halte ich es konstruktiv. Im Rap sagt man so, don't hate the player, hate the game. Also im Endeffekt, ne, dass diese Schutzmaßnahmen gegen solche Cheats, wie beispielsweise das Financial Fair Play, dass die nicht perfekt funktionieren und dass also was möglich ist, gut, das ist ja jetzt nicht die Schuld von denen, die da gute Arbeit bei PSG machen und da halt eben erfolgreich arbeiten. Das ist dann vielleicht auch eine andere Diskussion, die man an anderer Stelle führen muss. Denn was Marketing angeht, haben die halt eben alles richtig gemacht. Das Logo sieht ja tatsächlich geil aus. Die Designs sind geil. Das, was die da machen, ist im Endeffekt einfach auch richtig gutes Streetwear. Ja, also ich kann mich auch nicht dagegen wehren, selber zu finden, dass das einfach gut aussieht. Du hast jetzt auch gesagt, die bedienen sich da den Tools einer Luxusmarke. Da steckt ja auch einfach super viel Hip-Hop drin in dem, was die machen. Die sind einfach jung und cool. Die wissen, was heute jung und cool ist, nämlich Hip-Hop und Streetwear. Und dementsprechend treten sie auf wie eine Streetwear-Brand und gehen Kooperationen ein und bespielen auch die ganze Streetwear-Klaviatur und die ganze Hip-Hop-Klaviatur und machen das einfach richtig. Und du hast jetzt gerade von FIFA gesprochen, dass das ja im Endeffekt dann der Beweis ist, dass man auch cool geworden ist. In Rap-Videos sieht man das ja auch. Es gibt ja sogar einen Song, der auch wirklich erfolgreich war, der Trikot von Paris heißt und der kommt von Sugar MMFK aus Bonn. Der könnte ja auch Bonner SC-Fan sein, aber nein, natürlich nicht. Natürlich ist Sugar MMFK aus Bonn nicht Bonner SC-Fan, sondern trägt ein Trikot von Paris. Da geht es auch nicht darum, dass er die jetzt fußballerisch am meisten feiert, ne? Aber man trägt halt Paris Saint-Germain-Trikots, genauso wie man vielleicht eine Gucci-Cappy tragen könnte. Weil das Gleiche ist, weil das ein Symbol von Ambition einfach ist und weil es darum geht, etwas zu schaffen und weil man sich vielleicht mit Mbappé oder mit einem der anderen Stars identifizieren kann und dann macht man das halt. Und man sieht Fußballtrikots ja zuhauf in Musikvideos in den letzten Jahren. Fußballmerch ist einfach auch ein geiles Streetwear-Lifestyle-Produkt und natürlich tut es mir dann auch im Herzen weh, wenn ich dabei sehe, dass das dann eben nicht die Trikots von Borussia Dortmund sind, sondern andere. Ja, also ich glaube, ich habe einmal Borussia Dortmund irgendwo gesehen bei Miami Yassin, der kommt halt aus Dortmund, aber sonst sieht man halt eben da drin beispielsweise eher PSG oder auch Juve.
Aber es könnten die von Borussia Dortmund werden und das ist ja das Spannende und das finde ich auch an den Beispielen, die ich heute mitgebracht habe, ganz gut. Nämlich zu sehen, dass es innerhalb von 9 bzw. 10 Jahren funktioniert. Selbst wenn man Zwangsabsteiger in der zweiten Liga war, selbst wenn man erst 1970 gegründet wurde, alles ist möglich.
Richtig, richtig.
Man braucht nur den richtigen Plan in der Schublade und die richtige Vision und das richtige Mindset. Und dann bin ich mir sicher, dass 2027 in Toulouse und Marrakesch die Kids mit einem BVB-Jersey rumlaufen.
Klingt geil, weil das ist ja das Ding und ich glaube, da haben wir auch den Punkt, wo wir zusammenkommen können. Denn natürlich denke ich mir dann auch, wenn ich das sehe in Musikvideos oder wenn ich dir zuhöre bei diesen Erfolgsgeschichten, kann ein Traditionsverein nicht einfach genauso cool sein, anstatt einer, der erst 1970 gegründet wurde. Und natürlich,
ich glaube, der kann sogar noch cooler sein.
Ja, wenn man es richtig macht und da kann vielleicht dann sogar der Champions League-Sieger im Marketing von dem, von mir aus, deutschen Meister im Fußballmarketing St. Pauli was lernen, indem man Cultural Marketing benutzt, denn St. Pauli muss natürlich viel mehr aufpassen, dass die Fans auch mitspielen. Ja, wenn die mit Under Armour zum Beispiel arbeiten, dann gibt es da Diskussionen, passt Under Armour zu unseren Werten? Die Probleme hat man bei PSG alle nicht, aber man kann das lösen. Mit Cultural Marketing, mit dem richtigen Auftritt, mit der richtigen Herangehensweise, mit einer gewissen Demut vor einer Kultur, die dann da ja schon da ist, ja, weil bei PSG hattest du vielleicht ein weißes Blatt Papier, konntest du drauf malen, bei dem Traditionsverein hast du das nicht und dann hast du sicherlich recht, wenn du das richtig machst und wenn du diese Kraft kanalisierst, weil du hast ja im Endeffekt da ein Asset, dann würden andere ja von träumen. Das wollen andere erstmal durch Community Building irgendwie aufbauen um ihre Marke herum. Fußballvereine haben das schon. Und wenn die dann noch ein bisschen auf das gucken, was Vereine wie Juve als Traditionsverein, hast du ja auch genannt, oder halt eben auch PSG oder St. Pauli da alle richtig gemacht haben, dann kann man da ganz, ganz große Sachen machen und auch gleichzeitig die Fans mitnehmen.
Ich finde ja, dass der FC Barcelona lange Vorläufer davon war. Also die waren natürlich nie auf dem Level vom PSG, aber die hatten Tradition und Innovation und waren lange bis vor, weiß ich nicht, 5, 6, 7, 8 Jahren das Team, ja, mit Messi und Co. Ja, und da war das Camp Nou mit wie viel 98.000 Stadionbesuchern jedes Mal voll.
Aber auch ein Traditionsverein.
Das war der perfekte Spagat. Und damals hat man Barca genommen bei FIFA. Safe. Da hat man nicht über Man City und Paris nachgedacht.
Ich finde, ja, Barca ist halt ein Traditionsverein, der auch für mehr steht als, keine Ahnung, als Erfolg, finde ich. Ja, die haben ja auch einen ganz, ganz starken regionalen Faktor da einfach in ihrer Identität drin. Von daher eher dann auch die Schublade wie St. Pauli oder wie Borussia Dortmund. Du hättest jetzt natürlich auch Real Madrid, die Galaktischen nennen können. Ja, die ja auch wie später dann die diverse englische Vereine oder wie PSG dann halt einfach quasi so eine Nationalmannschaft zusammenbauen, kaufen konnten. Aber da finde ich dann wiederum, Real Madrid war auch schon was vorher, wo man halt, wenn man eben nicht sich mit dem Bonner SC angeschlossen hat, wo man dann Real Madrid Trikot getragen hat, zum Beispiel. Aber die haben das lange nicht so gut und konsequent bis zum Ende durchgespielt, wie das heutzutage PSG macht.
Genau, das meine ich ja mit Vorläufer. Ja. Die waren so ein bisschen irgendwie 0,5 und Paris macht es dann jetzt halt richtig.
Jupp.
Aber der Gedanke war ja nur der, dass Tradition diesen Weg nicht ausschließt, sondern zusätzlich richtig befeuern kann. Und ich glaube, wenn Vereine wie Borussia Dortmund oder von mir aus auch der Hamburger Sportverein oder auch mein erster FC Köln da mal in diese Kerbe schlagen würden und diesen Weg konsequent gehen und konzipieren, dann ist ja alles möglich.
Ist so. Wie immer im Leben braucht es Mut, aber das Potenzial ist groß. Wenn ich mal auf die Uhr gucke, es war ja zu befürchten, dass wir uns bei Fußball hier verquatschen, würde ich bald vorschlagen, dass wir mal zu den Learnings kommen. Bist du damit einverstanden?
Gerne.
Super. Dann lege ich doch mal mit meinen los. Learning Nummer 1, du kannst ruhig weniger Geld haben als andere. Leidenschaft und Mentalität gibt's kostenlos. Nummer 2, mach dir deine Stärken klar und bau auf ihnen deine Strategie auf. Nummer 3, finde dein Alleinstellungsmerkmal. Nummer 4, Cultural Marketing, also das Bemühen, eine Marke nachhaltig in einer Kultur zu verwurzeln, ist ein wahnsinnig nachhaltiger und effektiver Marketingansatz. Nummer 5, wenn du Teil einer Kultur werden willst, frag, was du für die Kultur tun kannst, nicht was die Kultur für dich tun kann. Und Nummer 6, Kulturen sind lebende Gebilde, sie sind nicht programmierbar.
Daran schließe ich direkt an mit meinem ersten Learning, nämlich Marken funktionieren im Kontext ihrer Umgebung. Entwickeln sich Gewohnheiten, Gesellschaften und Ansprüche weiter, muss die Marke dies auch tun. Learning Nummer 2. Der Relaunch einer 100 Jahre alten Marke braucht Balance zwischen Tradition und Innovation. Garniert mit dem Mut, es nicht allen recht machen zu wollen. Learning Nummer 3. Tradition hat nur dann einen Sinn, wenn der Wille zu noch größeren Taten vorhanden ist. Learning Nummer 4, adaptiere die Codes und Einstellungen einer Luxusmarke, um selbst eine zu werden. Und Learning Nummer 5, wer sich authentisch und nachhaltig in neuen Umfeldern bewegt, wird mit der Zeit selber zu einem Teil dieses Umfelds.
Ja, dann passt das doch am Ende sehr, sehr schön zusammen, was wir beide da erzählt haben, auch wenn wir uns von verschiedenen Ecken dem Thema genähert haben. Am Ende haben wir uns dann doch getroffen. Das ist doch schön. Wir sollten einen Marketing-Fußball-Podcast machen. Ist das aber keine Ankündigung. Ich freue mich auch auf die anderen Themen, die wir noch vor uns haben. Mal gucken, was da kommt. Du fragst mich ja auch immer, was ich nächste Woche mache. Wie immer weiß ich es nicht. Ich möchte ja eines Tages nochmal diese übertriebenst abgefahrene Geschichte, die ich mal in meinem Buch gelesen habe, erzählen, aus der man sehr, sehr viel lernen kann. Sie handelt tatsächlich von einem Bananenhändler. Das hat mich bisher immer zum Stutzen gebracht, ob das wohl jemand anklicken wird am Ende. Aber da denke ich jetzt nochmal ein paar Tage drüber nach, ob es der Bananenhändler wird oder ob ich doch nochmal was anderes nehme.
Zieh durch, ich freue mich drauf. Ich mutmaße mal, dass es nicht um Chiquita geht, weil das wäre zu naheliegend. Wahrscheinlich irgendein anderer berühmter Bananenhändler. Bis dahin können wir das alle nochmal recherchieren. Und ich würde sagen, wir hören uns wieder, wenn du mit deinen Bananenhändlern kommst, nämlich nächste Woche Mittwoch, wenn es wieder heißt Learnings, euer Lieblingskarriere-Podcast, powered by Orange vom Handelsblatt.
So sieht's aus. Bis nächsten Mittwoch. Bye, bye.
Tschüss.